Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert. Schönen guten Tag. Wir schauen heute nach Bochum. Dort hat Herbert Grönemeyer mal einige Semester Jura studiert. Und jetzt hilft er mit, der Ruhr-Uni zum Exzellenzstatus zu verhelfen. Das ist aber noch lange nicht alles, was man in Bochum auffährt im Wettbewerb um die Milliardenförderung. Und wir wollen wissen, wo man das Kreuzchen machen muss im Europawahlkampf, wenn man die Hochschulpolitik ganz nach vorne bringen will. Ein Auslandssemester in Marseille oder Praktikum in Barcelona. Für Auszubildende und Studierende in Deutschland keine Frage, dass sie sich auch international aufstellen. Und das besonders innerhalb der EU ohne viel Hürden. Um genau das zu erhalten, ist der Mai ein wichtiger Monat. Dann wird in Europa gewählt. Vor der Stimmabgabe muss natürlich noch geklärt werden, wie sich die Parteien positionieren. Zum Beispiel zum Austauschprogramm für Jugendliche oder zur Freiheit von Forschung und Lehre. Genau das hat die Hochschulrektorenkonferenz abgeklopft, zumindest bei den Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Professor Peter André Alt ist Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Ich grüße Sie.
Grüße Sie, Frau Gebert.
Herr Alt, schauen wir uns erstmal Ihr Prozedere genauer an. Sie haben den Parteien einen Fragenkatalog sozusagen vorgelegt. Was genau wollten Sie denn wissen?
Wir haben die Kernthemen der europäischen Kooperation auf Hochschulebene abgefragt. Das ist zum einen das Thema des Mobilitätsbereichs, also Austausch von Studierenden und Lehrenden. Das ist zum zweiten die Frage der Forschungsförderung für die Hochschulen ganz elementar. Das sind aber auch ganz grundsätzliche, sagen wir eher wertorientierte Themen, wie zum Beispiel die Frage, was tun wir in Europa, um die Hochschulfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit zu schützen, die, wie wir ja leider sehen, vielerorts auch in Europa gefährdet ist. Und das bezieht sich auch auf die allgemeine, die übergreifende Vision. Was wollen wir tun, um Internationalisierung noch mehr zu verbessern? Und nicht zuletzt auch, wie können Hochschulen in Europa noch optimaler zusammenarbeiten?
Und das haben Sie in 6 Wahlprüfsteine verpackt sozusagen, den Katalog vorgelegt. Und dann haben Sie die Antworten bekommen von den Parteien. Und da sagen Sie als Fazit, da ist noch viel Luft nach oben. Ich würde mir jetzt gerne ein Beispiel herausgreifen, das auch viele Studierende und Auszubildende betrifft, nämlich das Programm Erasmus Plus, das ja den Aufenthalt im Ausland fördert. Sehen Sie da bei den Parteienantworten, die Sie bekommen haben, diesen Austausch in einer Form in Gefahr?
Nein, die Kritik bezieht sich eher auf ein gewisses Maß an Ideenlosigkeit und vielleicht auch fehlendem Mut, nach vorne zu blicken, nicht aber unbedingt auf ein fehlendes Grundverständnis. Die Parteien haben weitgehend eigentlich das Verständnis, dass Europa vorankommen muss. Es gibt eine Partei, für die das, finde ich, nicht so gilt, das ist die AfD, wo eine deutlich europakritische und vor allen Dingen EU-feindliche Position eingenommen wird. Aber für die anderen Parteien gilt, dass die wichtigsten Errungenschaften auch als solche gesehen werden. Was ich positiv finde, ist, dass vor allen Dingen die Aufstockung des Erasmus-Plus-Etats, die Verdreifachung, die vorgesehen ist, von den Parteien positiv gesehen wird. Was ich kritisch sehe, ist, dass man da, wo es wirklich hakt und wo die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit auch beginnen, wo Interessenunterschiede da sind, ich es vermisse, dass unsere deutschen Parteien nicht konkret genug werden.
Was wäre denn ganz konkret? Ich habe in einer Pressemitteilung von Ihnen gelesen, dass es eine Idee auch wäre, die Präsenz der Hochschulen auf EU-Ebene zu verbessern. Wäre das ein nach vorne gehen für Sie?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Hochschulen werden häufig in der öffentlichen Diskussion in den letzten Jahren wahrgenommen als Stätten der Lehre. Sie sind ja neben diesem wichtigen Feld auch ganz elementare Kräfte für alle unterschiedlichen Formen von Forschung, von der Grundlagen über die anwendungsorientierte bis zur angewandten Forschung, gerade durch die Diversität der Fächer. Und in Europa gibt es ein Problem, die Forschungsförderung, die gehört zur Kommission für Forschung und Technologie, während der Bildungsbereich eben das Thema Lehre, also die Kommission für Bildungsfragen, das Thema Lehre unter ihre Fittiche genommen hat. Und das ist häufig ungut. Beispielsweise da, wo Universitätsnetzwerke gefördert werden, folgend der Idee des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Das ist ja ein tolles Konzept, dass 4 bis 5 Universitäten und Hochschulen sich zusammenschließen. Aber das obliegt jetzt im Wesentlichen der Förderung durch den Bildungsbereich. Dass dabei auch Forschung gefördert werden sollte, geht völlig unter. Und dazu hätte ich mir konkret auch Vorschläge gewünscht von den Parteien, wie man das besser in den Griff bekommen kann.
Haben Sie da als Hochschulrektorenkonferenz vielleicht in den vergangenen Wochen und Monaten zu wenig Lobbyarbeit betrieben? Also müssen Sie sich das vielleicht auch auf die eigenen Fahnen schreiben, dass das bei den Parteien gar nicht so im Vordergrund steht?
Also wir haben vor allen Dingen da angesetzt, wo die Entscheidungen fallen, nämlich in Brüssel selbst. Wir haben massiv Lobbyarbeit betrieben für ein gut ausgestattetes und ausgestaltetes neues Forschungsrahmenprogramm mit dem Titel Horizon Europe. Und ich denke, wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass es jetzt gelungen ist, noch vor der Wahl die wesentlichen Inhalte dieses Programms festzulegen und darin eine gute Balance von Grundlagenforschung und angewandter Forschung herzustellen. Die budgetäre Ausgestaltung, die wird dann dem neuen Parlament obliegen. Da haben wir viel getan, aber wir arbeiten ja auch mit unseren Parteien zusammen. Ich glaube, dass dieses Thema schon gesehen wird, aber dass man eben auch eine Idee braucht, um sicherzustellen, dass in Europa nicht durch eine Zuordnung, die sehr schematisch ist, die übergreifenden Perspektiven nicht verloren gehen. Das ist wichtig.
Und Herr Alt, wissen Sie denn jetzt so ganz persönlich, wo Sie Ihr Kreuzchen machen werden?
Ja, das weiß ich. Aber das ist in dem Fall natürlich nicht nur von Fragen der Wissenschaftspolitik bestimmt. Die hat für mich ganz große Priorität. Und so geht es natürlich auch um andere Fragen. Gibt es wirklich eine politische Vision eines gemeinsamen Europa? Was müssen wir tun, um die Jugend in Europa zusammenzubringen? Ich glaube, auf die kommt es an. Deswegen hat die AHK, wie ich finde, ein sehr schönes Motto gewählt, nämlich grenzenlos studieren, Europa wählen. Das sollen auch die jungen Leute tun. Die sind die Zukunft Europas.
Mit diesem Aufruf beenden wir das Gespräch. Dankeschön. Die Positionen der Parteien zur EU-Hochschulpolitik. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, mit einem Fazit. Danke.
Ja, danke, Frau Gebert.
Wenn es um Forschung geht, geht es immer auch ums Geld, wie wir gerade schon gehört haben hier bei Campus und Karriere. Und im Fall jetzt geht es auch ums Renommee. 19 deutsche Universitäten kämpfen gerade um den begehrten Status einer Exzellenzuniversität. Die Auserkorenen bekommen Fördermittel von fast 2,7 Milliarden Euro für Forschungsprojekte, um damit ihre Profile zu stärken und international punkten zu können. Gerade werden die einzelnen Bewerber auf Herz und Nieren geprüft. Die Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel. Gestern schon gab es einen ersten Rundgang. Pressevertreter sind dabei nicht gern gesehen. Aber auch ohne Einblick in diese nicht öffentlichen Inspektionen hat unser Reporter Kai Rüßberg sich ein Bild machen können, wie sehr sich alle Beteiligten in Bochum ins Zeug legen, damit es diesmal klappt.
Das Klappern der großen Waschbetonplatten auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum begleitet die Studierenden seit dem Start 1965. Es ist ein etwas farbloser Betoncampus, gebaut als Arbeiteruni auf einem Acker vor den Toren der Stadt. Doch offenbar überzeugt das Angebot. Rund 42.000 Studierende sind heute eingeschrieben, darunter auch viele ausländische.
Ich komme aus China. Ich werde sagen, für internationale Studenten ist das super. Und auch für uns vom Ausland hier uns zu bewerben, ist das auch super. Die Website für internationale Studenten, das ist sehr freundlich.
Dass sich Bochum bei der Exzellenzstrategie bewirbt, ist den meisten Studierenden bekannt. Einige sind aber skeptisch, ob Deutschland eine solche Eliteförderung überhaupt benötigt.
Dass das wohl so zwei Klassenuniversitäten aufgemacht wird, das heißt, manche Unis kriegen halt mehr Geld, andere Unis kriegen dann weniger Geld. Dann kann der Bund auch noch Geld in die Universität geben, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn mehr Geld in Bildung reingesteckt wird. Aber halt daraus eine Zwei-Klassen-Universitätspolitik zu machen, finde ich alles andere als geil.
Diese Bedenken sind den Verantwortlichen der Ruhr-Universität bekannt. Sie aber streben dennoch nach dem Exzellenzstatus. Insgesamt 19 Hochschulen sind in dieser Runde im Rennen, davon 5 aus Nordrhein-Westfalen. Neben Bochum auch Aachen, Bonn, Köln und Münster, erläutert Sprecher Jens Wilkopp.
Die Grundidee ist, überhaupt Spitzenforschung in Deutschland international sichtbarer zu machen, zu stärken. Angelehnt sicherlich an das Vorbild US-amerikanischer oder auch angelsächsischer Universitäten im Sinne von Elite-Universitäten, wobei der Elite-Begriff in Deutschland schwierig ist und insofern auch nicht verwendet wird in diesem Wettbewerb.
Zum Wettbewerb gehört, dass eine Jury die Bewerber inspiziert. Beim ersten Rundgang der Bewertungskommission konnte der neue Dezernent für Kommunikation an der Ruhr-Uni, Hubert Hund, dabei sein.
Die Gutachter sind ungefähr 25, die gekommen sind, aus aller Welt. Das sind zum Teil aus den speziellen Fächern, in denen sich Bochum auch bewerben möchte, oder auch andere wichtige Vertreter von Wissenschaftsfeldern, die kommen zum Teil aus Neuseeland oder Kalifornien. Die schauen sich nun die Uni an, drehen die auf links, könnte man sagen, gucken alles an, hinterfragen kritisch jede Behauptung, die aufgestellt ist, warum Bochum gut ist, wollen Zahlen und Fakten sehen, sprechen mit anderen Wissenschaftlern hier vor Ort, auch mit Studenten.
Das Auswahlverfahren erregt große Aufmerksamkeit. Heute reist sogar Ministerpräsident Armin Laschet an. Damit auch gar nichts schiefgehen kann, war der gesamte Ablauf vorher im Detail durchgeplant worden, verrät Hund.
Das sind also ehemalige Wissenschaftler der Universität, zum Beispiel der ehemalige Rektor, der ist dann der Chefprüfer in Anführungsstrichen und stellt unangenehme Fragen an das jetzige Rektorat, so wie das sein könnte, wenn dann die wirklichen Gutachter kommen, damit man auf jede Frage schon mal eine geübte Antwort hat.
Und auch der erste Eindruck soll stimmen. Deshalb wurde der große Platz vor der Univerwaltung aufgeräumt. Alte Plakate sind verschwunden und die Beete frisch bepflanzt. Eine linke Studentengruppe hat hier einen Stand aufgebaut. Doch erstmals steht die Studentenvertretung geschlossen hinter dem Rektorat, meint Kommunikationschef Hund.
In diesem Jahr war es sogar so, dass der AStA es richtig unterstützt hat mit einem Statement, das heißt, dieses Jahr holen wir das Ding. Das war in den Jahren davor und bei den Bewerbungen anders, da hat man das kritischer gesehen.
Und der AStA war am Morgen sogar zum Treffen mit der Auswahlkommission eingeladen und hat dort ein positives Statement abgegeben, bestätigt Linus Stieldorf, Referent für Hochschulpolitik.
Es ist schon ein bisschen ungewohnt, wenn man auch sieht, dass Professoren und auch die Univerwaltung auf der anderen Seite steht. Und es war auch interessant mal zu sehen, dass da alle eigentlich schon sehr nervös waren und sehr gespannt. Dann Nachfragen gestellt, nach Quellen gefragt, nach Zahlen gefragt. Wie so eine Prüfungssituation kann man sich ein bisschen vorstellen. Nur, dass es hier in dem Sinne nicht um ein einzelnes Thema geht, sondern im Endeffekt um eine Botschaft und auch um eine Strategie dahinter.
Unisprecher Wilkopp beteuert, beim Exzellenzstatus gehe es in erster Linie gar nicht um die finanzielle Förderung, sondern um die Anerkennung als bedeutende internationale Forschungseinrichtung.
Es ist nicht nur irgendein Titel, sondern es geht ums Renommee. Vor allen Dingen sehr viel mehr als zum Beispiel um Geld. Das heißt, die Universität und alle Mitglieder der Universität, die Studierenden, werden langfristig davon profitieren, wenn diese Uni einen Ruf und auch diese Auszeichnung als Exzellenzuniversität hat.
Um auch die Bochumer Studenten auf den Weg zur Exzellenzuni mitzunehmen, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Der Sänger Herbert Grönemeyer wirbt in dieser Woche auf allen Social-Media-Kanälen für seine ehemalige Universität.
Ich habe selber endlos Jura studiert in Bochum und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen der Uni für die Exzellenzstrategie. Ich hoffe, das klappt.
Wie viele der insgesamt 19 Bewerber ausgezeichnet werden, steht bislang nicht fest. Am 19. Juli wissen wir mehr. So, Herbert Grönemeyer war also mal mehrere Semester eingeschrieben für Musikwissenschaften und Jura. Letzteres könnte er heute noch gebrauchen, um eine ganz andere Karriere zu starten. Denn Jura gilt in Deutschland als Karrieregarant sozusagen. Besonders im öffentlichen Dienst werden nämlich bevorzugt Spitzenpositionen mit Juristinnen und Juristen besetzt. Gerd Brack hat recherchiert, woran das liegt und welche Auswirkungen das in der Praxis hat.
Wie stark die Juristendominanz im öffentlichen Dienst ist, darüber gibt es unterschiedliche Zahlen. Silvia Veit, Professorin für Public Management an der Uni Kassel, hat dazu geforscht und führt auch immer wieder Befragungen dazu durch.
Jetzt bei der Befragung, die wir 2017 durchgeführt haben, da hat sich gezeigt, dass der Juristenanteil so um die 50% ist. Und zwar ist das sozusagen von Referatsleiterebene aufwärts in den Bundesministerien.
Im Bundesinnenministerium und im Justizministerium liegt dieser Anteil sogar bei 80%, im Verteidigungsministerium bei 60, im Wirtschaftsministerium bei 55%. In den Ministerien der Länder und in den Kommunen ist der Anteil an Juristen deutlich geringer, aber auch hier müssen viele Stellen mit Juristen besetzt werden. Susanne Lepsius, Studiendekanin für das Fach Jura an der Münchner Uni.
Was ist eigentlich Verwaltung? Also aus juristischer Sicht sind eben Landratsämter beispielsweise oder Kommunen Arbeitgeber, bei denen man dann eben als Absolvent landet oder sich hin orientiert aus Karrieregründen. Und da werden natürlich schon Juristen gebraucht, weil natürlich da von der Taxilizenz bis zum Bebauungsplan, immer wenn es schwierigere juristische Fragen sind, braucht man dafür natürlich Juristen und Juristinnen.
Überall in der öffentlichen Verwaltung sind Juristen gefragt, weil sie vernetzt denken können, weil sie generalisieren, betonen Fachleute wie Lepsius oder auch Yasin Koko. Sie ist Geschäftsführerin eines Online-Portals für Karriereberatung und Bewerbungen von Juristen. 150.000 User besuchen jeden Monat ihre Seite talentrocket.de. Sie arbeitet auch mit öffentlichen Arbeitgebern zusammen, wie dem Bayerischen Finanzministerium, aber auch mit der Stadt München.
Alleine die Landeshauptstadt München sucht 15 bis 20 Neueinstellungen pro Jahr. Das ist wirklich eine gewaltige Anzahl an Anwälten, die sie einstellen. Und darüber hinaus ca. 100 Rechtsreferendare pro Jahr. Da kann man sich die Dimensionen mal ganz schön vorstellen.
Bis in die 50er Jahre galt in Deutschland traditionell das sogenannte Juristenmonopol. Das heißt, es war üblich, dass nur Juristen Zugang zum höheren Dienst in der öffentlichen Verwaltung hatten. Das hat sich in Deutschland langsamer geändert als in anderen Ländern. Traditionell gilt der öffentliche Dienst in Deutschland als konservativ, träge, reformfeindlich. Im Ausland ist das nicht überall so. Silvia Veit von der Uni Kassel.
Ja, Schweden ist ein ganz interessanter Fall, weil wir in Schweden traditionell auch so ein Juristenmonopol hatten. Und da hat die Öffnung letztendlich für andere Disziplinen viel früher eingesetzt als in Deutschland. Wir hatten schon Anfang der 90er Jahre in Schweden nur noch ungefähr ein Viertel Juristinnen und Juristen in dem, was sozusagen das Äquivalent zum höheren Dienst in der öffentlichen Verwaltung ist.
Dass die Verwaltung andere Sichtweisen braucht als nur die juristische, darüber sind sich alle einig. Anselm Wesener studiert seit 4 Semestern Jura an der Münchner Uni. In der Fachschaft Jura organisiert er Seminare und Vorträge für die Kommilitonen. Er warnt vor zu viel Juristen im öffentlichen Dienst.
Juristen arbeiten natürlich deutlich strukturierter, sehr regelkonform und sehr, sehr vorsichtig. Und das bedeutet, wenn es zu viele von diesen Juristen im Endeffekt hat, dass die Arbeit dann ja viel zu kleinteilig wird, sich auf viel zu kleine Details fokussiert wird und das eigentlich Große, der Regelungsinhalt, der jetzt sagen wir zum Beispiel mal ein wirtschaftlicher Aspekt sein sollte, viel zu kurz kommt, wenn nicht eben genug Wirtschaftskenner mit an Bord sind und helfen, diese Regelung zu verabschieden.
Die meisten Jurastudenten, jedenfalls in München, interessieren sich nur wenig dafür, in den öffentlichen Dienst zu gehen.
Da braucht man dann meiner Ansicht nach doch sehr spezielle Menschen, die Gesetze oder Verordnungen erstellen möchten, die sich damit interessieren, den Staat an sich weiterzubringen. Und das ist einfach keine Aufgabe, die mich interessieren würde. Mir ging es da eher darum, mit großen Konzernen, mit wichtigen Mandanten zusammenzuarbeiten.
Und natürlich kann ein Mandat in der freien Wirtschaft auch deutlich lukrativer sein als der öffentliche Dienst, wo Einstiegsgehalt nach A13 bezahlt wird, also rund 55.000 Euro pro Jahr.
In der Wirtschaft, wenn man wirklich sehr gut ist, kann man mit 150.000, 160.000 Euro brutto im Jahr einsteigen und dann nochmal die Hälfte als Bonus verdienen.
Dafür müssen die Berufseinsteiger dann aber auch 55 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten und mindestens 1.800 Stunden Arbeit dokumentieren, die den Mandanten in Rechnung gestellt werden können.
Das heißt, das ist gerade am Anfang ein sehr, sehr großer Arbeitsaufwand und darunter versagen dann auch sehr, sehr viele angehende Juristen. Also die Auslaufquote aus großen Kanzleien und großen Unternehmen ist in den ersten 3 bis 5 Jahren wirklich sehr, sehr hoch.
Wenn der Name Columbine High School fällt, werden die meisten von uns sofort Bilder im Kopf haben.
Campus und Karriere. International.
Denn es sind Ereignisse wie der Amoklauf dort, die sich tief in die Erinnerung eingraben. In diesen Tagen ist die schlimmste Schießerei in einer Schule in den USA genau 20 Jahre her. 2 Jugendliche erschossen damals 12 Mitschüler und einen Lehrer. Dann richteten sie die Waffe gegen sich selbst. Und bis heute gibt es Nachahmungstäter, die von der Polizei gesucht werden. Als Vorsichtsmaßnahme blieben gerade wieder alle öffentlichen Schulen in Denver geschlossen. Rund 500.000 Schüler musste zu Hause bleiben. Und nicht nur an Tagen wie diesen werden die Überlebenden der Columbine-Schießerei an die Tat erinnert. Der Leiter der Schule zum Beispiel, der immer noch seinen Dienst tut. Martina Butler hat den Mann getroffen.
Eigentlich wollte Frank DeAngelis nur ein guter Geschichtslehrer, Trainer und Schulleiter sein. Einer, der gern die Aufsicht in der Cafeteria macht und seine Schüler trifft. Doch dann erschossen 2 seiner Schüler 12 Mitschüler und einen Lehrer an der Columbine High School. Danach war nichts mehr, wie es vorher war, im Leben von Frank DeAngelis. Jeder Tag beginnt für ihn mit einem traurigen Ritual.
Ich wache morgens auf und das Erste, was ich jeden Morgen mache, wenn ich aufstehe, ist, die Namen der 13 aufzusagen.
15 Jahre macht er nach der Schießerei an seiner Highschool noch weiter als Schulleiter. Dann geht er in Rente. Viele seiner Kollegen haben die Schule lange vor ihm verlassen. Er hat weitergemacht. bis alle Kinder aus Littleton, die am Tag der Schießerei in der Schule oder Vorschule waren, ihren Abschluss gemacht hatten.
I'm there. That's why I do what I'm doing.
Ich habe diese Schuldgefühle der Überlebenden. Deshalb mache ich das, was ich mache. Es ist 20 Jahre her und ich muss immer weitermachen. Diese Kinder und Mr. Sanders sind in meine Schule gekommen und sie sind nie wieder rausgegangen. Ich war der Schulleiter, ich war verantwortlich und ich habe sie im Stich gelassen.
DeAngelis hat das Gefühl, dass er sich um alle kümmern muss. Die Schüler, die Lehrer, die Eltern. Er hält Vorträge, redet mit Kollegen darüber, wie sie etwas Vergleichbares in ihren Schulen verhindern können oder was sie tun können, wenn es in ihrer Schule eine Schießerei gab. Er will mit seinen Erfahrungen anderen helfen. Seine Familie bleibt dabei auf der Strecke.
Ich bin geschieden. Meine Frau hat gesagt, du bist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Und das stimmt. Was an dem Tag passiert ist, hat mich für immer verändert. Ich bin kein schlechter Mensch, aber ich bin ein anderer Mensch.
Der kleine Mann, dessen dunkle Haare von grauen Strähnen durchzogen sind, ist zu so etwas wie einem lebenden Handbuch geworden. Welche emotionale Achterbahnfahrt nach Schulschießereien folgt, wie Orte mit den Erinnerungen und Herausforderungen umgehen können. DeAngelis schüttelt den Kopf darüber, dass bis heute Menschen die beiden Täter geradezu heldenhaft verehren. Er warnt vor den Gefahren der sozialen Medien und ermutigt andere, man kann durch sowas durchkommen. Columbine dient als Vorbild.
You know, people say Columbine needed me, I needed Columbine.
Es gibt Leute, die sagen, Columbine brauchte mich, aber ich brauchte Columbine.
Was an seiner Schule passiert ist, wäre Grund genug gewesen zu gehen. Aber Frank DeAngelis ist geblieben und sein Leben ist seit 20 Jahren ein Leben im Zeichen von Columbine.
Spätestens mit der Bürosatire Stromberg hat sich Christoph Maria Herbst als Darsteller für bissige, chauvinistische Charaktere empfohlen. Jetzt gibt's eine neue Sitcom, die mit ähnlichem Humor aufwartet. Die stellen Ihnen die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich nach den Nachrichten vor. Und damit geht die Sendung Campus und Karriere für heute zu Ende. Mit Stefanie Gebert am Mikrofon. Schönen Radionachmittag wünsche ich Ihnen noch hier im Deutschlandfunk.